Hallo und herzlich willkommen aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt und auf der gelben Couch führe ich Interviews mit Menschen aus Unternehmen in Mittelhessen über Produkte, Gründungen und Geschäftsmodelle. Produziert im Werkraum 56 in Marburg.
Die gelbe Couch, der Wirtschaftspodcast aus Mittelhessen.
Obwohl wir mittlerweile fast wöchentlich quatschen, hat es gut 2 Jahre gebraucht, bis ich Thomas wieder hier in diesem Podcast zu Gast hatte. Wir sprechen in der aktuellen Folge über Virtual Reality, Augmented Reality, wie sich das Thema KI bei der Innosoft AG entwickelt und was es mit dem Weekly Talk auf sich hat. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo Thomas, schön, dass du heute bei mir im Werkraum zu Gast bist, um mal wieder zu quatschen. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass wir zuletzt eine Folge Gelbe Couch aufgenommen haben.
Es muss während der 800-Jahr-Feier, also 22, gewesen sein.
Sind schon wieder sehr wahrscheinlich 2 Jahre her und es muss zum Thema Virtual Reality gewesen sein, Augmented Reality. Ich glaube, da haben wir so ein bisschen beide Technologien beleuchtet, wie die sich unterscheiden, was deren Herausforderungen, aber auch möglicherweise Potenziale sind. Mhm. Wie hat sich denn das Thema bei euch, bei Innosoft, entwickelt die letzten 2 Jahre?
Gute Frage. Also man muss immer unterscheiden so zwischen industriellem Umfeld und dem, was wir teilweise pro bono machen. Also das, was wir hier in Marburg machen, aber das geschieht in der Regel pro bono. Im industriellen Umfeld ist ein bisschen weniger los. Also da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Unternehmen sich auf andere Themen konzentrieren und VR oder AR da so ein bisschen auf der Agenda in den Hintergrund geraten ist. Während alles, was so mit Tourismus und Vermarktung von untergegangenen Gebäuden zu tun hat, da passiert deutlich mehr. Nicht zuletzt auch durch das, was wir hier in Marburg gemacht haben.
Lass uns da zuerst mal auf die Unternehmen schauen. Mhm. Was denkst du, woran liegt es? Liegt es an der allgemeinen, ich sag mal, Marktsituation und an den möglicherweise etwas, wir haben alle die möglichen Themen, Krieg, Inflation, eine gewisse Unsicherheit. Man konzentriert sich vielleicht auf das Wesentliche, anstatt die Nice-to-Haves.
Ganz sicher. Also gerade so Maschinenbau, wo wir eigentlich unterwegs sind, da gibt es schon auch eine Abhängigkeit zur Großindustrie, zur Automobilindustrie und die konzentrieren sich im Moment eher auf Optimieren der Produktionsprozesse und weniger auf so fancy Sachen oder interessante Sachen.
Die investieren in Dinge, die nicht wirklich direkten Return bringen. Das heißt, es ist gar nicht so das technologische Problem, sondern eher ein Problem des Marktumfelds. Also die Brillen sind eigentlich okay oder würden alles hergeben, was es bräuchte, wenn die Firmen genug Kohle reinstecken würden.
Ja, und es kostet halt Geld. Ne? Du musst ja, egal was du machst, musst du das auf der virtuellen, auf der technischen Ebene alles nachbauen. Und selbst wenn du CAD-Zeichnungen hast, das ist trotzdem ein gewisser Aufwand. Und man muss, um so auch kleinere Umgebungen zu bauen, musst du zwischen 5.000 und 15.000 Euro auf den Tisch legen. Gut, das ist jetzt für einen großen Maschinenbauer nicht unbedingt viel. Aber danach geht es ja weiter. Mitarbeiter müssen irgendwie einen Mehrwert darüber erzeugen. Kunden müssen interessiert sein. Und da ist so ein bisschen, kann man sagen, eine Zurückhaltung zu spüren.
Das heißt, wenn die wollen, ihre Prozesse optimieren wollen, wenn die effizienter arbeiten wollen, ist da VR oder Augmented Reality, Virtual Reality noch nicht die Lösung, um Effizienz zu steigern. Man könnte auch sagen, okay, es kostet vielleicht erstmal 20, 50, 100.000 Euro, um eine Schulungsanlage aufzubauen. Ich habe da so ein Parallel immer das Bild auch von dem Flugsimulator, weißt du, im Pilotentraining.
Absolut.
Das investierst du, dieses Ding stellst du hin, kostet sicherlich Unsummen an Geld und Lizenzkosten, aber du kannst natürlich auch ressourcenschonend dann jahrelang deine Pilotinnen und Piloten ausbilden.
Ganz sicher. Da sind wir im Augmented-Umfeld, da passiert mehr. Also VR ist ja komplett alles zu bauen und Augmented ist die Umgebung anzureichern.
Also diese Fälle gibt es, wo man das so sehen kann.
Das definitiv, ja. Also gerade bei Augmented sind wir ja so mit dieser, mit unserer Plattform, dass man aus der Ferne Beratungen, Fehleranalysen durchführen kann. Das ist vor dem Hintergrund Fachkräftemangel oder vor dem Hintergrund, dass es nur noch wenige Kompetenzen gibt, natürlich großartig. Ich habe die Zentrale in der Firma sitzen, in der Welt sind überall irgendwelche Probleme und mich kann mich dann per Augmented Reality da drauf schalten und kann, ohne fahren zu müssen, das alles direkt unmittelbar erkennen, lösen und analysieren. Da passiert deutlich mehr. Aber im VR-Umfeld, also alles, was komplett künstlich erzeugt wird, da ist eine gewisse Zurückhaltung zu spüren.
Das heißt, es gibt Projekte, aber es ist jetzt nicht so der Hype, es ist jetzt nicht so der Run auf
die Lösung. Nein, würden wir davon leben müssen, also müssten wir dann quasi 100 Leute davon bezahlen, dann hätten wir schon Insolvenz anmelden müssen.
Aber es macht Spaß. Du machst es trotzdem, du hast das touristische Umfeld angesprochen. Ja. Das heißt, was macht ihr da konkret? Ich weiß, wir haben damals über den Nachbau, virtuellen Nachbau der alten Marburger Synagoge, richtig gesprochen?
Genau, der mittelalterlichen oben am Obermarkt. Mhm. Die haben wir ja damals anlässlich der 800-Jahr-Feier gebaut oder entwickelt und an der Stadt geschenkt. Da haben wir das Umfeld sozusagen mittelalterlich gestaltet, also die Synagoge in eine mittelalterliche Umgebung eingebaut. Und dann haben wir überlegt, was können wir denn jetzt machen? Und dann kam tatsächlich die Idee, die große Synagoge in der Universitätsstraße, Garten des Gedenkens, die in die aktuelle Welt einzubringen. Das heißt, wir sind mit einer Drohne durch die Universitätsstraße geflogen, haben die in eine virtuelle Welt umrechnen lassen, die Bilder, und haben dann in diese Umgebung die während der Nazizeit abgebrannte oder niedergebrannte Synagoge wieder aufgebaut, also die Universitätsstraßensynagoge. Und das ist halt technisch ein äußerst interessant, für uns ein interessantes Thema gewesen, fotorealistisch die Umgebung aufzubauen und dort dann ein Gebäude entstehen zu lassen, was es einfach nicht mehr gibt.
Und was macht man dann damit? Habt ihr das rein aus technischen Neugierde sozusagen?
Das war tatsächlich der Antrieb. Und das andere ist, dass wir schon auch bei der mittelalterlichen Synagoge sehr viel Interesse der Bevölkerung, wir haben 3.500, 4.000 Menschen haben sich das angeguckt. Und das ist für uns der zweite Aspekt, zu sehen, wie gehen Menschen mit dieser Technologie um, wie kommen sie damit zurecht, wie ist der Begeisterungsgrad. Das ist schon eine sehr interessante Erkenntnis, die uns dann quasi bei unseren Projekten weiterhilft.
Mit Industriekunden weiterhilft. Exakt, das heißt, diese Erkenntnisse, exakt, die könnt ihr übertragen auf andere Situationen, genau, und seid sozusagen damit, könnt besser beraten.
Exakt. Also wie werden Töne wahrgenommen, wie wird die Sensorik wahrgenommen, wie werden so, man kann sich so an verschiedene Orte beamen, wie werden Informationstafeln wahrgenommen. Also all das ist schon, ich will nicht sagen Forschung, aber es hat gute Erkenntnisse gegeben, sodass wir mit anderen Worten jetzt eine VR-Lösung anders entwickeln und bauen würden, als wir sie vor 2 oder 3 Jahren entwickelt hätten, vor diesem Interaktionshintergrund. Und natürlich ist es auch so ein bisschen weiter in Marburg, das Thema so voranzubringen.
Marketing-Effekte, Marketing, möglicherweise auch ein bisschen Recruiting,
exakt,
Menschen, die absolut überhaupt merken, da ist eine Firma, die sowas in der Art macht.
Und absolut,
die ist ja sogar in Marburg.
Absolut. Also wir waren in der Hessenschau mit dem Thema. Es gab von der Anna, die hat Berichte. Es gab in der OP Berichte. Das sind natürlich einfach wunderbare Sachen, die, wie soll man sagen, ja, ohne dass man groß mit Plakaten durch die Gegend laufen muss, die vielleicht gar nicht wahrgenommen werden, aber dass man über diesen Weg Interesse für die Firma erzeugt. Ja, ganz sicher. Und ich habe einfach so immer so eine Idee, Virtual Reality und das, was es hier, es gibt ja in Marburg wunderbare alte Gebäude oder eben nicht mehr existierende Gebäude, die irgendwo so ein bisschen über dieses Thema nach außen zu transportieren und Werbung für die Stadt zu machen. Also das ist schon irgendwo auch immer ein bisschen mein Ansatz zu sagen, das verschlafene Universitätsstädtchen hat mehr zu bieten und da so ein bisschen mitzuhelfen, da das so nach vorne zu bringen, ja.
Ist doch auch mal interessant, vielleicht nach vorne zu blicken, gar nicht unbedingt die nicht mehr existierenden Gebäude neu aufleben zu lassen, sondern möglicherweise auch vielleicht mal in Richtung Zukunft zu blicken und auch zu gucken, okay, was könnte denn anders sein? Ja, was könnte denn?
Durchaus.
Ich will jetzt hier niemanden wegdiskutieren, ja, aber was könnte man zum Beispiel in der Universität, wie könnte die Universitätsstraße anders aussehen?
Ja, durchaus. Das sind ja schon interessante, und da kämen wir dann sozusagen auch in so einen industriellen oder unternehmerischen Ansatz, dass man sagt, wie könnte man denn Gestaltung einer Innenstadt leisten?
Oder einer Produktionsanlage am Ende?
Exakt.
Wäre das auch denkbar, dass man die möglicherweise schon vorher virtuell
nicht? Klar.
Man würde einfach bauen mittlerweile.
Ja, vielleicht, aber gerade was so gestalterische Aspekte angeht, wie würde jetzt der Marktplatz aussehen, wenn man da in der Mitte irgendein, was weiß ich was, Kommunikations-Hub implementieren? das mal dann sozusagen in die Umgebung reinzubringen, das hat schon gewisse Aspekte. Man muss natürlich immer gucken, lohnt sich der Aufwand, das zu bauen, vor dem Hintergrund des Nutzens und des Ergebnisses, aber sowas ist durchaus interessant dabei.
Mhm. Klar. Jetzt hast du gesagt, ihr macht die, sag ich mal, eher touristisch anmutenden Projekte pro bono. Von reinen AR-VR-Projekten könntest du keine 100 Menschen ernähren. Womit ernährt ihr euch gerade so, um es mal so zu fragen? Was sind die Themen, die euch...
Also es sind ja so klassischer Lösungsbauer. Also wenn ein Unternehmen eine Aufgabenstellung hat, für die man keine Standardsoftware findet, dann kommen die zu uns. Und dann können wir eben auf jedem Endgerät etwas zurecht basteln oder eine bestimmte Aufgabenstellung entwickeln. Und KI spielt da im Moment schon eine Rolle, dass wir schauen, was gibt es sozusagen für Datenmengen, was kann man aus den Datenmengen machen, welche KI-Module sind geeignet, um Mehrwert daraus zu erzeugen. Und da laufen im Moment schon sehr interessante Projekte, ja, definitiv.
Das heißt, KI ist dann schon, kann man sagen, dass dann bei so einem Lösungsbauer, wie du es nennst, man schon immer so auf diesen Zeitgeist Themen, Wellen, Technologien mitschwimmen muss? Oder gibt es auch so eine Basis, wo man sagt, die läuft eigentlich durch, ganz hype-unabhängig, ob KI, Blockchain oder Virtual Reality? Es gibt so ein solides Fundament, das sich in den letzten 15, 20 Jahren nicht geändert hat?
Absolut, also ein guter Punkt, den du da ansprichst. Und das ist halt die klassische Softwareentwicklung. Man hat vor 20 Jahren halt mit bestimmten Tools Software entwickelt. Da waren aber, wie man sagt, Skalierbarkeit, also dass man es entsprechend vergrößern kann, Wartbarkeit, dass die Software nach 20 Jahren auch noch funktioniert, das waren die gleichen Faktoren wie heute. Du hast heute andere Entwicklungswerkzeuge, aber diese Grundidee, dass du eine gute, stabile Software bereitstellst, das ist halt immer noch so. Und das wird dann eben ergänzt um Tools aus der, wenn man so sozusagen, wenn man will, aus dem aktuellen Hype-Faktor. Wir haben vor 5 Jahren aber Blockchain-Technologien integriert, dann haben wir teilweise AR-Technologien und jetzt integrieren wir eben KI-Technologien. Das hat viel damit zu tun, dass Kunden das natürlich wahrnehmen und dann sagen, hey, könnten wir das nicht in unserem Werkzeug mit unterbringen? Und das ist dann so dieser Innovationsbereich, wo wir sagen, wir kümmern uns um die verschiedenen Technologien, schauen die uns an, sind die nutzbar, sollte man lieber die Finger davon lassen. Und da ist KI eben etwas, wo wir seit, keine Ahnung, 5 Jahren sind wir da auch schon dran, verschiedene mit Module und Technologien auszuprobieren und zu gucken, wie man sie verwenden kann.
Mhm. Ich bin ja jetzt schon seit längerer Zeit regelmäßiger wöchentlicher Zuschauer eurer Informationssendung im Internet, dem InnoSoft Weekly Talk. Erzähl mal, wie kam es zu dem Projekt? Was macht ihr da? Wie lange machst du das jetzt schon?
Also wir haben jetzt Ende September haben wir die 100. Folge. Das heißt, das sind dann gut 2,5 Jahre. Angefangen hat das eigentlich aus der Pandemiezeit, dass wir haben früher, sind wir zu Kunden gefahren, haben dort sozusagen Kundenkonferenzen gemacht, haben bestimmte Dinge vermittelt. Das war dann plötzlich gar nicht mehr möglich. Dann haben wir an verschiedenen Formaten rumgebastelt und dann kam irgendwann die Idee, hey, wir könnten ja wöchentlich über Themen, die uns umtreiben, berichten, mal schauen, wie es funktioniert. Zu Beginn waren wir live unterwegs, danach haben wir es dann aufgezeichnet, haben einen festen Sendetermin, wie bei Randgeschehen auch, donnerstags um 16 Uhr und versuchen da so ein bisschen die Kompetenz, die wir haben, inhaltlich, sagen
menschlich
wir mal,
auch.
Menschlich, ja, und immer auch ein bisschen mit einem Spaßfaktor, aber so, dass man auch was ein bisschen erfahren kann, also soll auch ein bisschen informativ sein, versuchen wir das so ja, zu transportieren.
Erzähl mal, was können da so die Themen sein? Ich finde es ja sehr vielfältig.
Wir haben eigentlich schon alles durchgekaut, KI, AR natürlich, diese ganze Low-Code-Power-Plattform-Ecke. Wir haben über spezielle Statistik-Software gesprochen, wir haben über unseren Einstellungsprozess gesprochen.
Ihr sprecht darüber, wie laufen Projekte, das finde ich, sind die spannenden Folgen, wenn ihr darüber sprecht, wie laufen Projekte bei uns irgendwie ab, laufen Brief, also wo es auch wirklich so um Tagesgeschäfts, operative
Absolut.
Themen,
genau.
Das finde ich total, genau. find ich immer total.
Und da kommt jetzt gerade am Donnerstag kommt etwas, wo wir so ein bisschen auch, wir haben so eine KI-Reihe, die wir jetzt machen, wo es darum geht, einfach mal aufzuzeigen, wie sehen konkrete Anwendungsbeispiele jetzt aus einem Unternehmensumfeld aus, wo KI eingesetzt wird, weg von diesem ChatGPT-Hype, weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass die meisten da draußen denken, KI, Klammer auf, ist gleich ChatGPT, Klammer zu. Aber es gibt ja unendlich viele Modelle und Möglichkeiten, Tools und Werkzeuge aus dem KI-Umfeld zu verwenden.
Überlegst du dir die Themen für die Weekly Talks? Inwiefern habt ihr da das Team eingebunden? Also kann man sagen, ist das so ein Alleingang von dir oder kann man schon sagen, nee, der Weekly Talk, den kennen auch alle in der Firma und das hat so ein, auch schon so ein soziales Moment?
Durchaus, ja. Also sagen wir mal so, es gibt einige Kollegen, die das gucken, weil die quasi, es ist nicht riesig, aber trotzdem mit 80 Leuten passieren eben auch, wenn ich in einem Projekt eingebunden bin, Sachen, die ich gar nicht so mitkriege. Also die informieren sich drüber. Ich kriege regelmäßig Themenvorschläge.
Aus den Mitarbeitern, genau.
Mhm. Da gibt es dann auch keine Redaktionskonferenz oder sowas. Wenn der Kollege denkt, das ist ein spannendes Thema, dann machen wir das. Und dann stimmen wir uns kurz ab, setzen uns vor die Kamera und dann geht's los. Also das ist relativ, wie soll man sagen, also man darf sich da jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwie ein 20-köpfiges Redaktionsteam hintersteht, sondern das ist handsärmlich gemacht und
das finde ich ganz spannend. Da kannst du ein bisschen mehr erzählen, weil ich glaube, das könnte hier auch viele interessieren, die vielleicht mit dem Gedanken spielen. Ja. Du sagst jetzt so, oh, das ist eigentlich locker aus der Hüfte geschwungen. Andere würden sagen, oh, ich muss da Ton aufzeichnen, muss da Video aufzeichnen, was soll ich reden vor der Kamera? Mhm. Können meine Mitarbeiter, kann ich die vor der Kamera setzen? Mache ich was falsch? Man gehen ganz viele Fragen eigentlich, die, ich würde sagen, 98% der Menschen, die diese Idee im Kopf haben, eher abhalten, es dann wirklich umzusetzen.
Sagen wir mal so, man muss den Mut haben, dass auch mal was in die Hose gehen kann. Also so, sozusagen learning by doing. Also was schon alles in die Hose gegangen ist, dass die Kamera nicht funktionierte, unscharf, zu dunkel. Passiert auch heute noch. Oder dass der Ton nicht so optimal ist. Aber ich glaube, da muss man sich halt so ein bisschen von lösen und sagen, naja gut, wenn der Inhalt stimmt und der Ton einigermaßen verträglich ist, dann kann man es senden. Und durch dieses Erfahren kommt man eigentlich relativ gut zurecht. Und für die Kollegen, die vor der Kamera sitzen, ist es immer bereichernd, weil kaum einer sitzt mal vor der Kamera, sieht sich selbst danach. Alles sind erstmal.
Kannst du den Familien zeigen, auch zu Hause? Ja, ich glaube, das ist was, was auch zu Hause gezeigt wird, wenn man es dann hat. Sehr wahrscheinlich 2-3 Tage davor hat man ein bisschen Bammel, dass man mit dem Thomas da sitzen muss. Und wenn man es dann hinter sich bekommen hat, dann ist man sehr wahrscheinlich stolz wie Bolle und freut sich total auf den Sendetermin.
Der Anatoli, mit dem habe ich worüber haben wir da gesprochen? Über eine SharePoint-Lösung. Der kam zu mir und meinte: Jetzt haben meine Kinder endlich verstanden, was ich eigentlich arbeite. Also cool. Und
das meinte ich mit, es hat ja auch so soziale Team-Effekte abseits.
Absolut.
Was hat es für Business-Effekte? Und das fragen sich sicherlich auch die Menschen, die jetzt denken, okay, einmal wöchentlich YouTube vor der Kamera sitzen, lohnt sich das?
Ja, die Effekte sind nicht unbedingt messbar im Sinne von wie bei einer Anzeige. Wenn ich eine Anzeige schalte, weiß ich auch nicht genau, welchen Impact das hat. Aber wir benutzen es aktiv, wenn wir neue Kontakte haben, potenzielle Kontakte, die irgendeinen Thema im Kopf haben, Augmented Reality, dann sagen wir, guckt euch mal den Weekly Talk an. Da gibt es so eine grundsätzliche Information, da könnt ihr euch so ein bisschen informieren und dafür benutzen wir es.
Als Werkzeugkasten auch fürs Marketing.
Werkzeugkasten, genau. Und das war jetzt tatsächlich in diesem Jahr so, dass wir Bewerbungen bekommen haben, die explizit auf Weekly Talks referenziert haben, wo sie gesagt haben, hey, das fand ich spannend, da würde ich gerne auch. Oder ich habe gelernt, euer Bewerbungsprozess, da muss man irgendwie fundierter sich mit tausenden, also wo wirklich dann darauf reagiert wurde. Und das finde ich halt schon irgendwo sehr interessant dabei. Ja.
Das heißt, es hat Effekte, sie sind jetzt halt nicht in Zahlen direkt messbar, nein. Ich glaube, dass das zunimmt über die Zeit, je länger man das macht.
Ja. Und es hat sich so eingeschliffen, so es gibt feste Termine, wo wir dann aufnehmen, wo wir also schon eine Redaktionsbesprechung machen. Und so ist das quasi wie die wöchentlichen Sitzungen, ist das ein fester Bestandteil inzwischen und es wird abgearbeitet und dann geht's los.
Wöchentliche Sitzungen ist mein Stichwort für den Abschluss. Ich musste mich ja jetzt schon ein bisschen zügeln und am Riemen reißen, hier mit dir so eine ganz neutrale Folge Gelbe Couch zu machen. Du lachst schon die ganze Zeit. Du hast eingangs gesagt, das musst du sehr wahrscheinlich ein bisschen das Lachen verkneifen, weil wir zwar hier 2022 das letzte Mal geredet haben, aber wir reden ansonsten ziemlich viel.
Ja. Was Großartiges.
Was Spaß macht.
Spaß macht.
Ja, vielleicht hat man es dann auch doch jetzt dem Gespräch hier angemerkt, dass wir öfters reden, auch mittlerweile schon seit wie vielen Wochen am Stück? 67, 68 Wochen am Stück. Auch, du hast schon angesprochen, Randgeschehen, Dienstags. Wie würdest du beschreiben, was wir da machen?
Also ich finde, wir reden über Themen, die uns selber interessieren, ganz oft. beeinflusst durch
was drumherum.
Was drumherum läuft. Und ich finde, du hast immer so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so Stammtischniveau, aber ich finde eben nett, dass es Stammtischniveau ist, weil wir uns im Vorfeld ja schon irgendwo informieren und recherchieren und dann Meinungen austauschen. Und das finde ich einfach das Interessante. Die Meinungen müssen ja nicht immer richtig sein.
Das ist, glaube ich, der Aspekt, den ich mit Stammtisch meine. Es gibt ja unterschiedliche Menschen, die am Stammtisch sitzen können. Und so sind auch, glaube ich, Stammtischgespräche unterschiedlich.
Ja, aber es gibt unterschiedliche Qualitäten von Stammtischgesprächen. Das und ich kenne ich, ja. eben die auf der untersten. Mhm. Die finde ich halt wenig. Aber wenn ich sozusagen, also auch politisch zu reden und gar nicht so sehr welche, sondern dass man hört, was denkt der andere über eine bestimmte Thematik, sich darüber Gedanken machen kann, daraus vielleicht seine eigene Meinung ausprägen kann. Sowas finde ich halt einfach interessant und das ist das, was mich irgendwie und es macht Spaß, sich mit dir
hier zu sitzen.
Der ein oder andere Zuschauer.
Und es ist auch ein bisschen Medientraining. Das ist das, was ich mitnehme. Ich fühle mich wie dein Mitarbeiter, der nicht, dass der es den Kindern zeigt, aber dass man erstmal immer denkt, okay, was reden jetzt Thema, bin ich vorbereitet? Mhm. Wie fühle ich mich mit den Themen, über die wir sprechen wollen? Ja, kann ich mich so exponieren? Das ist ja die Frage
Ja.
Also sich einfach vor die Kamera zu setzen und zu sagen, das geht jetzt einfach online. Das kann jetzt die Welt angucken und wenn ich da was sage, das ist für mich das, was ich über diese 67 Wochen stark gelernt habe.
Das ist schon interessant,
oder? Das auszuhalten halt einfach. Beziehungsweise mittlerweile bin ich an dem Punkt, ich muss es gar nicht mehr aushalten. Nee,
absolut.
Sondern es ist einfach so, wie es ist. Und das hat mich enorm weitergebracht. Deswegen, wer auch da mal reinhören will, dienstags 16 Uhr, kann man sagen, sind wir YouTuber oder sind wir Podcaster? Wie würdest du das sagen?
Ja, ich glaube, wir sind nicht so klassische YouTuber, weil die heben ja so mit ihren Thumbnails und mit den Themen und immer auf so einen Trend ab. Wir sind davon ja irgendwie unbeeinflusst. YouTube ist zwar unser Hauptkanal, glaube ich. Wir sind
Podcaster, die YouTube fokussieren, kann man das so sagen?
Ja, finde ich schon, ja. Und wir wollen ja auch darüber kein Geld verdienen, ne? Also dass wir irgendwie jetzt von YouTube jeden Monat Tantieme.
Nee, aber von unseren Zuschauern, also Geld verdienen nicht, aber wenn jetzt immer ein schönes neues Studio wöchentlich hätten, immer coole Outfits, alles abgestimmt. Sowas da würde ich schon, das fände ich schon cool, wenn man das ein bisschen.
Stell dir mal vor, wir würden so weit kommen, dass man hier sozusagen eine Warteliste hätte, wenn das alle möglichen Restaurants und Locations sagen, hey, wir wollen die Typen mal bei uns haben.
Ja, und Modehäuser und Herrenausstatter und große Labels, die dann wollen, dass wir hier. Gut, wir driften ab. Ich merke jetzt schon wieder, dass ich das Gefühl habe, wir sind eher in Randgeschehen als in gelbe Couch. Thomas, hat Spaß gemacht, dass wir diese Woche mal wieder auch hier in anderem Zusammenhang über die Innosoft-Themen sprechen konnten.
Danke, dass ich mal wieder sprechen durfte auf der gelben Couch. Ich finde die gelbe Couch nach wie vor großartig. Also es ist jetzt kein, wie sagt man, Honig um den Bart schmieren, sondern das, was du gut erreichst, dass man, habe ich ja schon oft gesagt, Unternehmen und Ideen kennenlernt, die man sonst einfach nicht auf dem Schirm hat. Und das finde ich bei der gelben Couch einfach großartig.
Danke für die Blumen. Und ich würde sagen, Thomas, bis zum nächsten Mal. Jetzt, ich darf es bei diesem ganzen Randgeschehen dann nicht ausblenden, dass du auch hier ein bisschen gelbe Couch-Stammgast mittlerweile bist und wir auch hier immer wieder ein kleines Update machen sollten.
Das stimmt, ja. Und ich mache es auch gerne. Und der Sascha, mit dem war ja, das war ja sozusagen das aller.
Ja, das war das erste Mal 2019.
Ja, crazy.
Crazy. Gut, ich danke dir.
Danke dir.
Ciao, ciao.
Ciao.
Sie wollen die gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen, Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.